So schön euch zu sehen. Wir vor einer Woche noch in der grossen Eishalle, wobei ich glaube relativ warm war, gell? Also die auf der Tribüne oben sind, ich habe wirklich gestaunt. Oh, warte, musst du noch warten. Mit dem musst du noch warten. Ui. Excuse. Ich habe gestaunt, dass sie das ausgehalten haben. Ich bin ja Wasser verteilen. Also als so ein Segnungsakt, gell? Aber ich bin echt total, also völlig verschwitzt und heiß. Also alle, die auf der Bühne waren, wer war auf der Bühne? Tribüne, oben dran, ja. Ja, ich habe auch gesehen, meinen Respekt haben. Und das Thema war ja Jesus, die Hoffnung der Welt. Und ich habe gefunden, wow, das müssen wir unbedingt nochmal, wie sagt man, nochmal wiederkäuen oder nochmal nachkäuen oder einfach, gut, ihr müsst jetzt einfach mitleiden. Ich bin begeistert von dem Thema und würde es gerne nochmal aufgreifen. Und ich habe auch, sorry, Dino, ich habe dir einen falschen Link gegeben, gerne ein Video. Ich habe ein Video mitgebracht von der Bibelprojektion und habe gefunden, wieder einmal mehr, die fassen ein Thema, manchmal im Bibelabschnitt, aber die fassen auch Themen sehr, sehr gut zusammen. Und so kompakt, also jetzt, nachher bei der Predigt kannst du wieder so ein bisschen ausschweifend sein, gedanklich, aber jetzt musst du wirklich ganz nahe dran sein. Es geht unhühnenschnell und es ist voller Inhalt. Und ich würde sagen, probieren wir es, machen wir doch ein bisschen mit Video weg und ihr seht es, glaube ich, auch.
Nehmen wir mal Folgendes an. Du möchtest das Gefühl beschreiben, das du hast, wenn du eine Zukunft erwartest, die besser ist als die Gegenwart. Vielleicht ist dir schwindelig oder du bist aufgeregt. Vielleicht bist du aber auch unsicher. Aber die meisten von uns kennen dieses Gefühl. Wir nennen es Hoffnung. Das ist ein Zustand der Vorfreude und dieser ist entscheidend für ein gesundes menschliches Dasein. Außerdem ist Hoffnung ein sehr wichtiges Konzept in der Bibel. Tatsächlich gibt es in den alten Sprachen der Bibel viele Worte für Hoffnung und sie sind alle faszinierend. Im Alten Testament gibt es aber vor allem zwei hebräische Wörter, die mit Hoffnung übersetzt werden. Das erste ist Yachal, was so viel bedeutet wie warten auf, wie in der Geschichte von Noah und der Arche. Noah musste wochenlang Yachal, als die Fluten zurückgingen. Das andere hebräische Wort ist Kava, was ebenfalls warten bedeutet. Es bezieht sich auf das hebräische Wort Kav, was Schnur bedeutet. Wenn du eine Kav festziehst, erzeugst du einen Zustand der Spannung, bis sie wieder gelockert wird. Das ist Kava, das Gefühl einer Spannung, während man darauf wartet, dass etwas passiert. Der Prophet Jesaja beschreibt Gott als einen Landwirt, der Weinreben pflanzt und dann auf gute Trauben kavat. Und der Prophet Micha spricht über Landwirte, die beides tun. Kava und Yachal auf den Morgentau, damit er dem Land Flüssigkeit bringt. Im biblischen Hebräisch dreht sich die Hoffnung um das Warten oder Erwarten. Aber warten auf was? In der Zeit von Israels Propheten, als das Volk in Selbstzerstörung versank, sagte Jesaja: Ich will auf den Herrn warten, der jetzt sein Gesicht vor Israel verbirgt. Ich will auf ihn Kava. Die einzige Hoffnung, die Jesaja in diesen dunklen Tagen hatte, war die Hoffnung auf Gott selbst. Du findest diesen Gedanken der Hoffnung im ganzen Buch der Psalmen, in denen diese Worte über 40 Mal auftauchen. In fast jedem einzelnen Fall ist es Gott, auf den die Menschen warten. Wie in Psalm 130. Hier ruft der Psalmist aus seiner Verzweiflung heraus: Ich kava auf den Herrn, Israel jachal auf den Herrn, denn der Herr ist gnädig und sein Erbarmen ist groß. Biblische Hoffnung basiert auf einer Person. Das ist der Unterschied zu Optimismus. Bei Optimismus entscheidet man sich dazu zu sehen, wie die Umstände zum Besten ausgehen könnten, egal in welcher Situation. Aber biblische Hoffnung konzentriert sich nicht auf Umstände. Tatsächlich erkennen hoffnungsvolle Menschen in der Bibel oft, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass die Dinge besser werden. Aber sie entscheiden sich trotzdem für die Hoffnung. Wie der Prophet Hosea. Er lebte in dunklen Zeiten, als Israel von fremden Reichen unterdrückt wurde. Und er entschied sich für die Hoffnung, als er sagte, dass Gott dieses Tal des Schreckens in eine Tür der Hoffnung verändern kann. So wie an dem Tag, als Israel aus Ägypten auszog. In den Tagen des Auszugs überraschte Gott sein Volk mit Erlösung. Und das könnte er wieder tun. Es ist also Gottes zurückliegende Treue, die Hoffnung auf die Zukunft gibt. Du schaust nach vorne, indem du zurückblickst, auf nichts anderes vertrauend als auf Gottes Wesen. Wie der Verfasser von Psalm 39, der schreibt: Worauf kann ich jetzt noch kavar, Herr? Meine einzige Hoffnung bist du. Im Neuen Testament pflegten die frühesten Jesus-Nachfolger eine ähnliche Gewohnheit der Hoffnung. Sie glaubten, dass Jesus' Leben, Tod und Auferstehung Gottes überraschende Antwort auf unsere Sklaverei des Bösen und des Todes war. Das leere Grab öffnete eine neue Tür der Hoffnung und sie benutzten das griechische Wort Elpis, um diese Erwartung zu beschreiben. Der Apostel Petrus sagte, dass Jesus' Auferstehung eine lebendige Hoffnung gab, dass Menschen wiedergeboren werden können, um neue, andere Menschen zu werden. Mehr als einmal sagt der Apostel Paulus, die gute Nachricht von Jesus kündigt die Elpis der Herrlichkeit an. In beiden Fällen basiert diese Elpis auf einer Person, dem auferstandenen Jesus, der den Tod überwunden hat. Und diese Hoffnung galt nicht nur den Menschen. Die Apostel glaubten, was Jesus in der Auferstehung erlebt hat, war ein Vorgeschmack auf das, was Gott für das ganze Universum geplant hat. In den Worten von Paulus ist das die Hoffnung darauf, dass die Schöpfung selbst von der Sklaverei in Korruption befreit wird, wenn Gottes Kinder verherrlicht werden. Die christliche Hoffnung ist mutig und erwartet die Rettung der Menschheit und des ganzen Universums aus Tod und dem Bösen. Einige würden sagen, das ist verrückt. Und vielleicht ist es das. Aber biblische Hoffnung ist kein Optimismus, der auf Wahrscheinlichkeiten basiert. Es ist eine Entscheidung, darauf zu warten, dass Gott die Zukunft bringt, die so überraschend ist wie die Auferstehung eines gekreuzigten Mannes von den Toten. Christliche Hoffnung schaut zurück auf den auferstandenen Jesus, um nach vorne zu schauen. Und so warten wir. Darum geht es bei den biblischen Begriffen für Hoffnung.
Cool dargestellt, gell? Wirklich gut gemacht. Ich habe versucht, das mit ein paar Bibelworten, Hoffnung, wo eine Person ist in Christus Jesus, versucht, uns ein bisschen näher zu bringen, denn Hoffnung braucht einen Nährboden. Hoffnung muss bei uns können Platz finden, es muss landen, es muss können ersichtlich sein. Und Hoffnung mit diesen zwei Worten, Jakal und Kava, muss man nicht auswendig lernen, man muss einfach Hoffnung haben. Das hilft. Worauf kann ich mich jetzt hoffen? Es ist die Hoffnung, die im Herr drin ist. Es ist meine einzige Hoffnung. Das kommt beim Psalm 39,7 klar zum Ausdruck. Und überhaupt, Psalmen haben sehr starke, hoffnungsvolle Träger. Sie tun nie die Realität verneinen, sie tun nie etwas schön färben, sondern sie erkennen die absolute Not und gleichzeitig voll von Zuversicht und von Hoffnung. Hoffnung bedeutet warten, aber es gibt zwei verschiedene oder mindestens zwei verschiedene oder mehrfach verschiedene Formen von warten. Eine ist die, wo man sagt, ich warte ab. Und das andere ist die, wo ich eine gespannte Erwartung habe. Im Jesaja 8,17 heißt es, und ich will auf den Herrn harren, der sein Angesicht vor dem Haus, also vor dem Nachkommen Jakobs, verbirgt. Und ich will auf ihn hoffen. Ich will hoffen. Im Psalm 130, ich hoffe auf den Herr. Meine Seele hofft. Und auf sein Wort harre ich. Und jetzt gibt er seiner Seele einen harten Befehl. Meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Also wer schon mal Dienst gehabt und Nachtwacht gehabt und erlebt, dass einfach Stunden nicht vorbeigehen und Minuten zur Stunde wird und du wartest, bis endlich morgen ist. So kann man das verstehen. Mehr als ein Wächter, der wartet auf den Morgen, ist dieses Harren, dieses Bleiben, wenn kommt die Erlösung, eine hoffnungsvolle Erwartung. Harre Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist Gnade und viel Erlösung ist bei ihm. In dem Psalm 130 kommt der Blick schon auf den Christus hin. Wenn es wahr ist, dass Jesus alle Grenzen durchbricht, wenn er alles überwunden hat, wenn das wahr ist, sowohl in der jetzigen wie in der zukünftigen Zeit und Welt, dann ist schlichtweg immer alles möglich. Und es ist möglich, die Sichtweise, die du und ich haben von Umständen, zu verändern. Manchmal, und das ist da, was auch zum Tragen gekommen ist, verändert sich gar nicht so sehr das Umfeld als meine Sichtweise. Optimismus, was ja stark auch verbreitet wird, wenn Hoffnungslosigkeit da ist. Entschuldigt, wenn ich manchmal ein bisschen zynisch bin und ein Beispiel bringe, aber wenn eine Pandemie ist und man hofft auf einen Impfstoff, dann ist das ein Hoffen, ein optimistisches Dasein, dass die Klugen von dieser Welt irgendetwas Gescheites zusammenmixeln, damit der Virus nicht Schaden anrichten kann. Und die Hoffnung, das hat man gemerkt, die kommt und dann, man will glauben. Man will glauben. Man will glauben und vertrauen. Man braucht eine Zuversicht. Man braucht Hoffnung. Wer keine Hoffnung hat, ist nicht nur arm dran. Die Bibel sagt sogar, wer ohne Zuversicht lebt, stirbt innerlich. Drum die Welt versucht, durch Optimismus immer wieder eine Antwort zu geben auf das Leben, das in sich selber unglaublich herausfordernd ist. Wo auch manchmal alltag eine neue Herausforderung hat. Und wenn nicht du selber schon jeden Tag eine neue Herausforderung hast, musst du nur die Nachrichten lesen oder die Nachrichten schauen. Und du kriegst jeden Tag frisch gebündelte neue Sorgen, Nöte und Herausforderungen. Und Optimismus ist ein Entscheid, etwas zu sehen, wo hoffentlich die Umstände sich zum Guten wenden. Mich dürft momentan in dieser Kriegszeit, die wir in Europa haben, hoffen viele Landesleiter, viele Mächtige hoffen, dass China eine Antwort sein könnte, damit der Krieg aufhört. Wenn nicht China, vielleicht Indien oder Brasilien, weil sie haben gemerkt, Europa kann es nicht sein und USA vermutlich auch nicht. Und das ist Optimismus, wenn man versucht, einen Lösungsansatz zu sehen, wie könnte die Lösung aussehen, man tut sich das zusammenfügen und dann fängt eine Art Hoffnung wieder an wachsen. Vielleicht kennst du selber in deinem Leben so ein Modell, wo du machst. Ich habe im Internet zwei Hupen gekauft, weil mein Hi und Ei, wenn der hupen, tönt es wie eine Kröte. Und ich bin mir gewöhnt, seit Jugend an, ein Zweihorn, wo richtig, also so richtig heftig laut gibt, damit alle merken, oh, der will etwas. Aber mit meiner Kröte habe ich manchmal so das Gefühl, wenn ich hupe, die denken alle, oh nein, nicht, hey, mach Platz, sondern, oh nein. Und ich habe die zwei Hupen gekauft und die liegen jetzt seit, ich weiß nicht wie lange, an dem Eingang parat zur Montage. Und verstehst du, jeden Tag laufe ich an diesen blöden zwei Hupen vorbei und hoffe, dass es irgendwann mal möglich ist, die dummen Dinge zu montieren. Gut, wir hoffen weiter. Aber das ist eine Art Optimismus. Mach mal auch so Zweckoptimismus. Ich weiß nicht, wo deine Hupe die Hei liegt. Ich weiß nicht, was du für optimistische Momente hast. Optimismus ist per se nicht schlecht. Es ist einfach nicht die Lösung. Weil beim Optimismus ist es so, dass meistens Resignation trotzdem Frucht wird sie daraus raus. Weil der Sommer kommt und die Hupe liegt immer noch dort. Die biblische Hoffnung, sie konzentriert sich nicht auf Umstände. Ja, sogar manchmal gibt es absolut keinen Beweis, dass Dinge besser sind. In dem Video haben wir vom Hosea gesehen, der Schreckliches erlebt hat. Und aber, weil er Gott kennt, weiß er, da gibt es eine Tür. Oder ich denke immer wieder an das Volk Israel, den Auszug. Und ich stelle mir das einmal so vor. Triebe von den Ägyptern, sie in der Hoffnung, dass sie frei kommen, stehen vor dem Meer. Hinten dran der Pharao und schäumend und nachdem er alles verloren hat, seinen eigenen Sohn absolut gewillt, das Volk umzubringen. Wie hoffnungslos das Israel ist. Und dann dieser Weg durchs Rote Meer, wo niemand gedacht hätte, dass das möglich ist. Durchs Zurückschauen und das Anschauen von der Treue von Gott entsteht Hoffnung auf die Zukunft. Es ist also nicht der Umstand anschauen und schönreden, auch der Umstand anschauen und schön trinken funktioniert nicht. Auch das Mantra, sich zu konzentrieren auf Gutes im optimistischen Sinn, wird nicht funktionieren. Schon gar nicht auf die Länge und nicht mit der Realität von deinem Leben funktionieren. Sondern das Anschauen auf die Person Christus Jesus, wo im Alten Testament schon in dieser Hoffnung auf Yahweh, in dieser Hoffnung wo Gott gibt, verborgen ist. Das Zurückschauen auf die Treue von Gott, wo er mit Menschen unterwegs war und gehalten hat, was er sagt, und seine Geschichte mit den Menschen, auch seine Geschichte vom Heil, exzessiv durchzieht und nicht aufhört. Und das bis zu unserem heutigen Tag. Und ja, es hilft, dass du selber mit Gott persönliche Erfahrungen machst. Darum als Neutestamentler das Erfahren, dass Schuld vergeben wird. Nicht von Menschen. Weil bei Menschen Vergebung zu empfangen, ist immer nur ein kurzes Momentum. Bei Gott Vergebung zu empfangen, ist eine Endlösung. Ist ein Zu-Ende-Kommen von Anklage, wo nicht mehr wieder zurückkehrt. Selbst wenn ich wieder neu mich versündige, bleibt das Alte verborgen. Bei den Menschen, auch bei ehelichen Auseinandersetzungen, kommt sofort der ganze Scheiß wieder daher, wo du schön mit deinem Partner schon erlebt hast. Mach etwas und die ganze Soße kommt meistens wieder führen. Neutestamentler haben das Wort, das griechische Wort Elpis, wo die Hoffnung in Christus Jesus widerspiegelt, prägt. Biblische Hoffnung hat etwas mit der Erlösung von dem Jesus zu tun. Der Jesus, wo der Mensch gerettet hat aus Sünde und Verdorbenheit. Aus dem ewigen Todsein, aus der ewigen Verbannung von der Gottespräsenz, hat er als Erlöser einen Weg geschaffen. Darum, als Neutestamentler Vergebung von Sünden empfangen und innerlich in der Seele Zugang zu finden zu einer persönlichen Beziehung zu Gott, das ist das Anschauen auf das Werk von Jesus, wo dir Sicherheit gibt, Hoffnung für das Morgen, Hoffnung für das Jetzt, Hoffnung für eine Wahnsinns-Herausforderung, die jetzt vor dir steht, können zu haben. Und das Evangelium beschreibt, dass die Hoffnung nicht nur in der Vergangenheit ist, sondern die Hoffnung von der Erlösung von Christus bezieht sich auch nicht nur auf dich und auf die Nächsten, sondern bezieht sich auf die ganze Schöpfung. Drum, auch wenn es die Welt nicht will hören, wir werden die Welt nicht können retten. Wir werden das Klimaprozess, wo wir bei uns entweder produziert haben oder das Klima mit uns macht, was es macht. Und ich denke immer wieder, wir haben verschiedene Zeiten auf dieser Welt mit Verschiedenartigkeiten von Klima. Wir haben es einmal saukalt gehabt, hat man mir einmal gesagt. Und die Frage ist nicht, wie können wir die Welt retten, sondern die Frage ist, wie können wir zu dem Christus, wo durch das Kreuz am Golgatha nicht nur meine Sünde erlöst und gerettet hat, sondern die ganze Schöpfung gerettet hat. In ihm löst sich das auf. Und ich kann Gott nicht vorschreiben, wie er soll die Welt lösen und retten. Und manchmal muss ich sagen, dauert mich junge Menschen, die in die Welt hineinkommen und merken, bah, unsere Welt geht Bach ab. Allein schon, das dauert mich sehr, allein schon, dass sich eine Generation muss letzte Generation nennen. Habt ihr euch das mal überlegt? Was für eine Depressivität, dass das auslöst. Wenn man weiss, ich bin der Letzte, ich tue den Riegel zu oder ich tue die Türe zu. Nach mir kommt nichts mehr. Weißt du, wo die Hoffnung im Alten Testament und auch hoffentlich in dir immer wieder ist, dass Gott neu schafft und dass Gott Antwort gibt auf Herausforderungen vom Hier und Jetzt, indem er Neues kreiert. Ha. Ich habe letztens eine Sendung gesehen, wo ein Naturwissenschaftler sagt, jetzt noch entwickelt sich das Universum. Also ich schnall das jetzt gerade nicht so. Ich hocke da zwei Zicken in meinem Liegestuhl und denke, es ist alles normal. Im Universum entwickelt sich immer noch von dem einen Wort von Gott, wo sagt, es werde. Ist das nicht BÄM? Ist das nicht unfassbar? Mein Gott redet und jetzt noch entwickelt sich das, was er geredet hat. Ich sehe es einfach nicht. Also ich nicht, aber andere sagen, es sei so. Der Gott, wo in Christus Jesus absolute Hoffnungsträger ist für all meine Herausforderungen. Die kleinen, Die mittlere und die große. Und das darf nicht sein, liebe Freunde, dass wir unseren Kindern vermitteln, dass sie die Letzten sind. Und man darf auch einer Generation nicht die Last auferlegen, ihr müsst im Fall unsere Welt retten. Ihr müsst im Fall unser Klima retten. Und manchmal denke ich, nebst der absoluten guten Absicht und auch der richtigen, wichtigen Botschaft, glaube ich, es ist etwas Diabolisches, wo der Mensch einfach die Hoffnung rauben will. Der Mensch mit Ballast, der Mensch mit Lasten will belegen, dass er ja nicht in Freude und Hoffnung kann durchbrechen. Ich habe Freude gehabt ab diesem Lied. Freude! Und ich weiß nicht, ich habe mich bewegt. Ehrlich gesagt, mein Körper sagt mir eher, heb still. Mein Körper in meinem Alter, nach meinen Erlebnissen, sagt, eher ruhig gewesen. Aber verstehst du, wenn Hoffnung kommt, dann fängt sich an, die Dinge zu ändern. Wenn du das zulässt, dann fangen sich Dinge an zu ändern. Und du fängst dich an zu ändern. Du fängst dich an zu ändern. Du entnimmst ein anderes. Du tanzst, obwohl du müde bist. Du bewegst dich, obwohl es weh tut. Du bist einer, wo zwar Herausforderung hat, aber du sagst, ich proklamiere schon mal Jesus in meine Situation inne. Du lernst in dieser Hoffnung, wo Christus Ursache hat, tagtäglich zu leben und lass dich nicht von dieser Welt mit ihrem Optimismus, wo momentan funktional ist, mit ihrem Pessimismus, wo sie ganze Völkerschaften führen wollen, und leiten wollen, vor allem abhängig machen von ihnen und von ihren Lösungsansätzen, sondern Gott will deine Hoffnung sein. Es ist, die biblische Hoffnung ist eine Entscheidung, ist noch kein Change, ist noch keine Veränderung, ist eine Entscheidung, darauf zu warten, dass Jesus die Zukunft bringt, so überraschend, wie auch seine Auferstehung war. Keiner hat gerechnet, dass unser Heiland stirbt und nachher BÄM! Durchs Grab durchrennt und nach 3 Tagen wieder da steht und sagt Peace and Love! Du denkst, das kannst du nicht erfinden. Da kannst du auch nicht in einem Versuchslabor, was braucht die Welt, durchdenken. Das hat Gott bestimmt. Das hat Gott gesetzt und hat gesagt, das soll Hoffnungsträger werden. Sind wir nun aus Glauben gerecht gesprochen, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir Glauben, auch Zutritt erhalten zur Gnade, in der wir jetzt stehen, und seinetwegen rühmen wir uns dieser Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Eine Perspektive und eine Sichtweise, die sich abhebt von mir, von meiner fehlenden Hupi-Einbau, und anderen Versägen, friedelisches Versägen, hin auf den Christus Jesus. Und immer wenn ich ihn anschaue, merke ich, wird es hell. Immer wenn ich Jesus zulasse, wenn ich dem Heiligen Geist erlaube, seine Freude in mein Leben hineinzubringen, ändert sich in der Sache nichts, aber in meinem Verständnis und in meiner Haltung alles. Ich werde nie vergessen, meine Autofahrt von Bern nach Schwarzenburg im Auto und ich sehe den Himmel auf und ich sehe den Papa im Himmel und ich verglühe fast vor dieser wunderschönen Herrlichkeit, dieser pure, flüssige Liebe. Und ich kann nur eins können sagen: Ja, Herr, ja, Herr, ja, Herr. Das Ding annehmen, das Jesus heißt. Und alles, was er verheißen hat, die Ausgüssung von der Liebe und die Ausgüssung vom Heiligen Geist anzunehmen, pure, flüssige Liebe aufzunehmen, das gibt Hoffnung, wo von der Vergangenheit bestätigen, die der Gegenwart empfangbar ist und für die Zukunft verheben wird. Aber nicht nur dies. Wir sind auch stolz auf jegliche Bedrängnis. Und jetzt kommen die Optimisten ein Problem über, weil das ist das, was wir nicht suchen. Das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja Bedrängnis loshaben. Hoffnung bedeutet für uns, dass sich der Umstand so ändert, dass es uns keinen Ärger mehr macht. Hoffnung, so empfindet mir, muss eine Loslösung von meinen Problemen sein. Und die Bibel sagt, das ist nicht so. Die Bibel sagt, Hoffnung entsteht, indem ich Probleme überwinde. Nicht sie verändern. Weder das Welt, noch Klima, noch dein Ehepartner, der vergiss es. Wieso sage ich das jetzt gerade? Nicht wegen dir, gell? Also wegen mir. Logisch. Sondern die Hoffnung, die in Christus ist, verleiht mir die Fähigkeit, meine Bedrängnis und mein Leben nicht nur ein bisschen zu überwinden, so dass ich gerade überlebe, sondern das Wort von Gott sagt, ich werde weit siegreich sein, emotional, seelisch, aber auch körperlich, werde ich meine Probleme überwinden. Amen. Wir sind auch stolz auf jegliche Bedrängnis, da wir wissen, Bedrängnis schafft Ausdauer. Sagen wir, ja nein, wir wollten eigentlich Hoffnung haben, nicht Ausdauer. Das ist geistliche Fitness. Bedrängnis schafft Ausdauer. Ausdauer schafft Bewährung. Und Bewährung erzeugt Hoffnung. Wenn du Hoffnung willst, mein lieber Freund, wenn du biblische Hoffnung willst, wenn du menschliche Hoffnung willst, friss das, was die Welt dir als im Futternapf tut. Wenn du biblische, göttliche Hoffnung haben willst, dann wird der Prozess dieser sein. Dass du ankommst, du kommst an deine Herausforderung und du wirst zuerst einmal die Bedrängnis bejahen und sie annehmen. Nicht schönreden, auch nicht schön beten. Die Fromme betet den Problem schön. Sondern du nimmst die Bedrängnis an. Und du sagst, weil du weißt aus der Erfahrbarkeit, Jesus wird mit mir das Problem lösen. Und du wirst Zuversicht haben und du wirst das Problem aushalten. Du wirst die Bedrängnis über Frauen und über Männer, weil Christus in dir deine Stärke ist, deine Kraft ist, nicht du. Und die Erfahrbarkeit, nicht ich, sondern er, ist relevant für Hoffnung. Denn wenn ich schaue, was ich alles kann und was ich alles bewirke, habe ich immer ein Manko. Meine Hupe liegt immer noch dort und erinnert mich daran, Friedel, das hast du nicht im Griff. So gibt es tausend Sachen in deinem Leben, wo du hinschaust und denkst, bäh, geht nicht. Negativ, hinterher, werde ich nicht schaffen, kann ich nicht, tut nicht, will nicht. Bedrängnis schafft Ausdauer. Das Durchheben das Geduldigsein, treu sein. Wenn Treue je existiert hat, dann die von Gott. Der Pastor Williams, ein Freund, der immer mehr zu meinem Herzen darf gehören, von der Firma Rüthi, hat einen Spruch, den er mir immer wieder sagt, und da geht mir auf den Geist, jetzt begriffen. Er sagt immer, am Ende wird alles gut. Wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und das sagt er in täglichen Situationen hier, auch im Gemeindebau, weißt, also wir haben ein physisches oder ein sachliches Problem, und dann kommt er mit dem Spruch und ich denke, und denke, recht hast. Es gilt zu überwinden. Ich habe noch zwei andere Zitate. Hoffnung ist der Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Und ich kann euch sagen, jeden Samstag oder Sonntagmorgen kann ich euch das bestätigen, wenn ich heimgehe, die dummen Vögel. Hey, ich könnte nicht den Hals umdrehen. Denn wenn ich gehe liegen, und es ist immer noch, nicht gerade feister, aber es ist immer noch dunkel, und ich liege ab, und in dem Moment kommt der Erste und sagt, piep, 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 und ruft in die Nacht ihr, es wird hell. Dann denke ich, hallo, was soll da? Heb doch den Schnabel zu. Kannst ja vor dem Mittag rufen. Nein, nein, die Hoffnung ruft inmitten der Herausforderung der Bedrängnis, inmitten der Bedrängnis ruft sie, mein Gott kann alles. Das ist nicht Idiotie. Das ist auch nicht Verneinung von Realität. Das ist Herbeiziehung der biblischen Jesus-Hoffnung. Jesus, die Hoffnung von dieser Welt, bedeutet, Jesus ist deine tägliche Hoffnung von der Herausforderung. Lern, dein Leben zu planen und zu erleben, indem du den Blick hast, mein Gott wird es mit mir richtig machen. Mein Gott wird die Lösung schaffen für das, was ich jetzt auch herausfordern kann. Amen. Und dann noch ein Satz. Hoffnung traut sich zu, in den Himmel zu steigen, selbst wenn weit und breit keine Treppe da ist. Hoffnung in Christus. Nicht Optimismus, nicht trainiertes Schönreden, sondern die Person Jesus als Hoffnungsmoment von dem realen Leben soll wie eine Leiter sein, die dich stets in den Himmel treibt und nicht im Diesseits lässt. Das lernen wir. Willkommen zum Abendmahl. Da ist eine biblische Hoffnung, wo, wenn wir das Abendmahl nehmen, dann nehmen wir Brot und wir nehmen Traubensaft. Und wir essen das. Weißt du, das ist ja, viele sagen, was macht ihr Christen da eigentlich? Habt ihr daheim nichts zu essen? Was tun ihr da in der Kirche? Das zelebrieren. Was machen wir? Wir schauen auf den Christus Jesus. Und wir sagen, er in uns ist die Hoffnung. Für hier und jetzt, wenn du krank bist, lass die Hoffnung vom heilenden Evangelium bei dir sein. Wenn du nicht gesund wirst, bleib dran. Entweder der Herr erlöst dich durch Heilung oder du stirbst und bist beim Heiland. Aber die Lösung ist jetzt in Christus vorhanden. Ist geschaffen. Das ist kein billiger Trost, sondern sind göttliche Realitäten. Wir nehmen das Abendmahl, weil wir sagen, meine Sünde hat mich getrennt von Jesus aber ich habe jetzt freien Zugang. Und ich sage es meiner eigenen Seele, sage ich, hör auf, mich verklagen. Verstehen wir? Wir sind die, die uns am besten kennen. Wir sind die, die fast alles wissen über uns. Gott sagt, er weiß noch ein bisschen mehr. Aber wir kennen uns. Und mit dem Abendmahl proklamieren wir die Wahrheit Christus. Er hat mir vergeben. Ich bin schuldlos. Ich bin rein. Ich bin heilig. Darum lade ich auch gern Sünder ein ins Abendmahl. Nicht die Heiligen, sondern die, die bußfertig sind. Nicht die Stolzen. Dort sagt die Bibel, lass das Abendmahl an dir vorbeigehen. Wenn du mit dem Jesus nichts zu tun hast, dann lass das einfach sein. Es ist gescheiter für dich. Es tut deiner Seele besser. Du nimmst kein Abendmahl, wenn du mit dem Christus nicht willst. Hoffnungsvoll sein. Wenn du aber bußfertig bist, dann nimm und iss, weil du sagst, genau, ich habe immer wieder gesündigt. Ich bin heute Morgen noch im Clinch mit meiner Frau gewesen. Also wir zwei nicht mehr, haben es gerade gut gehabt heute. Ja, weil wir nicht viel geredet haben miteinander. Aber wenn du Herausforderungen hast und du merkst, du bist schuldig geworden an dem Tag schon, dann komm, nimm das Abendmahl und lass dich auf die Hoffnung, Jesus hat dich völlig heil gemacht. Alle Sünden sind dir vergeben. Nimm sie in Anspruch. Das gibt eine Wahnsinnshoffnung. Das gibt einen Wahnsinnsboden, drauf zu stehen. Können wir aufstehen miteinander? Ein Zitat zum Schluss. Der Martin Luther King, ich habe mal eine ganze Reihe von ihm predigt, von Weisheit und Erkenntnis. Ein Zitat. Das ist ein schwarzer Pfarrer, ein Bürgerrechtler in den USA in den 1960er Jahren. Er hat in einer Rede gesagt, komme, was da mag. Gott ist mächtig. Und sie haben Diskrimination, sie haben als Schwarze Hölle erlebt. Hölle durch Ablehnung, durch die Apartheid. Er sagt, wenn unsere Tage dunkel sind, so wollen wir stets daran denken, dass es eine große, segnende Kraft gibt. Mach das. Wenn du sie fordern kommst, bekenn. Ich habe einen Gott, er wird mit mir alles überwinden. Diese Kraft heißt Jesus. Gott kann Wege aus der Auswegslosigkeit weisen. Er will das Dunkle von gestern in ein helles Morgen verwandeln. Verstehst du? Der hat noch nicht gewusst, wie die Geschichte rauskommt. Der steckt in der Bewährung drin und hat verstanden, was Hoffnung in Jesus bedeutet. Und zuletzt wird es in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit sein. Entscheid dich. Liebe Seele, heute Morgen bist du herausgefordert in dem sommerlichen Gottesdienst, in dem Feriengottesdienst, wo wir Entspannung haben, bist du herausgefordert. Deine Hoffnung allein auf Jesus zu setzen. Zu lernen, in der Herausforderung von Bedrängnis auszuharren. In dem Ausharren, Überwindung zu lernen. Und ich sage dir als Mann Gottes, der Sieg wird an deinem Fuß kleben. Weil Jesus wird es immer fürs Gute für dich vollbringen. Immer. Und manchmal, wenn wir es nicht erleben als irdisches Momentum, leben wir in dieser Hoffnung und in dem Glauben und in dem Zuversicht, dass wenn wir sterben, so sagt Paulus, wird es mir zum Gewinn. Ob ich lebe oder sterbe, Jesus ist meine Hoffnung. Darum verlass dich nicht auf dein eigene. Verlass dich auch nicht auf die Welt. Verlass dich auf den Christus Jesus. Darum lade ich dich ein, das Abendmahl. Nimm nicht einfach Brot, nimm nicht einfach Traubensaft, sondern bestätige, du bist meine Hoffnung. Ich entscheide mich in allem Erleben und Durchleben, dass du meine Hoffnung bist und bleibst. Amen. Ich lade euch ein, in dieser Worship-Zeit, wo wir werden haben, schöne Zeit nochmal werden haben, zum Gott ehren, führen zu kommen und das Abendmahl zu holen. Wir werden wiederum 3 Stationen haben, vorne 2 und dort hinten dürfen wir beim Kigo-Ausgang oder Eingang hat es nochmal eine Station, dürfen wir da gerne hingehen. Es hat überall auch wegen Allergien Möglichkeiten zum Nehmen. Und nimm das bewusst. So segne ich das Brot und ich segne den Trank, wo Jesus ist. Amen. Kommt und greift zu zum Mahl vom Herrn.